Das Freiheitliche Bildungsinstitut präsentiert Gemeindepolitik in der Praxis. Der Podcast zum Handbuch der Kommunalpolitik. Band 8. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast mit dem Thema Nach der Wahl ist vor der Wahl. Mein Name ist Michael Kurzweil und ich begrüße Dietmar Heuritsch, Verfasser dieses Handbuches.
Grüß Gott.
Herr Heuritsch, beleuchten wir zu Beginn unseres Podcasts die Phase unmittelbar nach der Gemeinderatswahl. Bei Wahlen kann es passieren, dass die politischen Karten komplett neu gemischt werden. Was ist bei einer Wahlniederlage oder einem Wahlerfolg zu tun und was, wenn sich die Möglichkeit einer Bürgermeisterstichwahl ergibt?
Ja, konnte ein Wahlerfolg errungen werden, das ist ja unser Ziel, dann ist es wichtig, keine Überheblichkeit an den Tag zu legen. Ganz im Gegenteil, Demut gegenüber den Wählern ist angebracht.
Ein Wahlerfolg zum Beispiel ist dann, wenn der Kandidat in die Stichwahl kommt.
Ja, absolut, das ist ein schöner Wahlerfolg und auf diese Option gilt es, vorbereitet zu sein. Wenn in der Gemeinde es realistisch ist, dass der eigene Kandidat in die Bürgermeisterstichwahl kommt, dann sind von Haus aus natürlich schon Vorbereitungen zu machen. Das darf dann nicht am Wahlsonntag ad hoc passieren, sondern das muss vorbereitet sein. Es müssen zum Beispiel die Plakatflächen schon gebucht und reserviert sein. Es muss ein Plakatsujet vorbereitet sein, das dann in Kürze gedruckt wird. Es wird wahrscheinlich sinnvoll sein, noch einmal eine Parteizeitung rauszuschicken, auch noch einmal Hausbesuche zu machen, Aktivitäten. Das gehört genau geplant und vorbereitet, damit der Zusatzwahlkampf, als den ich die Stichwahl dann bezeichne, professionell durchgeführt werden kann. Es empfiehlt sich, wie es eh allgemein üblich ist, die Wahlplakate mit einem Danke-Aufkleber zu versehen. Wir bedanken uns bei den Wählern für die Stimmabgabe. Das ist aber selbst bei einer Wahlniederlage empfehlenswert, weil wir bedanken uns halt dann bei den verbleibenden Wählern genauso für ihre Stimme. In den Tagen nach der Wahl, spätestens nach der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates, ist es empfehlenswert, eine eigene Ortsgruppenparteizeitung herauszugeben. In dieser Zeitung können wir noch einmal den Dank an die Wähler natürlich anbringen, wir können das Wahlergebnis analysieren und unser Wahlversprechen erneuern. Das heißt, wir präsentieren in dieser Zeitung noch einmal, was haben wir uns vorgenommen für die neue Legislaturperiode, welche Ziele, Pläne für die Gemeinde haben wir als Partei. Und es ist eine gute Gelegenheit. Wir wissen, dass einer erfolgreichen Partei ja die Herzen der Menschen zufliegen. Es ist eine gute Gelegenheit, um neue Mitglieder zu akquirieren. Es empfiehlt sich, in dieser Zeitung einen Aufruf unterzubringen. Arbeiten Sie mit uns mit, kommen Sie zu unserer Partei. Nachdem es auch im politischen Leben Höhen und Tiefen geben kann, kann es natürlich auch Wahlniederlagen geben und mit denen ist zu rechnen. Nach einer Wahlniederlage ist es wichtig, nicht verärgert zu sein, nicht demotiviert zu sein, sondern sinnvoll zu analysieren, was ist die Ursache für die Niederlage. Haben wir als Ortsgruppe etwas falsch gemacht? Hat der politische Mitbewerber etwas besser gemacht? Ein sinnvoller Zugang ist, zuerst einmal vergleichen, wie liegt das Ortsgruppenergebnis zum Beispiel zum Landesergebnis. Vorausgesetzt, Landtagswahl und Gemeinderatswahl finden am selben Tag statt. Liegt das Gemeinderatsergebnis deutlich unter dem Landesergebnis oder auch deutlich unter dem Ergebnis von anderen Gemeinden im eigenen Bezirk, vergleichbare Gemeinden, na dann muss man davon ausgehen, dass irgendwas nicht optimal gelaufen ist. Das kann bei der Themendefinition gewesen sein. Ja, möglicherweise war der Spitzenkandidat oder Bürgermeisterkandidat nicht so attraktiv für die Wählerschaft. Das muss man objektiv und ohne Streit analysieren. Wenn sich aber herausstellt, nein, das Gemeindeergebnis ist ungefähr im Landesschnitt, im Bezirksschnitt, vielleicht sogar darüber, na, dann wird die Ortsgruppe nicht viel falsch gemacht haben. Es muss einem Kommunalpolitiker klar sein, dass sowohl der Erfolg als auch der Misserfolg viele Väter hat. Ich kann mich auf kommunaler Ebene am Kopf stellen, wenn die Bundespolitik gegen meine Partei weht, ist das ein Handicap und umgekehrt, viele Gemeindemandatare sitzen in ihren Ämtern, weil die Bundespolitik erfreulich war für die jeweilige Partei. Das ist nicht nur der eigenen Ortsgruppe zuzuschreiben. Ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht zu öffentlichen Streitereien kommt. Gerade bei einem Mandatsverlust gibt es in allen Parteien immer wieder die Situation, ja, es wird diskutiert, wer ist schuld an der Niederlage? Wer behält die verbleibenden Mandate. Teilweise wird es unschön in der Öffentlichkeit ausgetragen. Es kommt zu Fehden zwischen den beteiligten Familien unter Umständen. Das ist natürlich in höchstem Maße unprofessionell. Wenn es sich wirklich herausgestellt hat, ja, der Spitzenkandidat war eine Fehlbesetzung, na, dann wünsche ich mir, dass der in allen Ehren sich zurückzieht, dass er aber natürlich der Partei gewogen bleibt, nicht einen Austritt androht, sondern auch weiterhin mitarbeitet, aber in der zweiten Reihe, vielleicht schafft es ein anderer Kandidat bei der nächsten Wahl wieder erfolgreich zu sein. Hier kommen natürlich ganz menschliche Aspekte ins Spiel. Ja, das hat was mit Ehrverlust zu tun. Das ist unangenehm, das kann peinlich sein, eine Wahlniederlage auf sich zu nehmen. In manchen größeren Städten ist es auch eine finanzielle Frage, speziell bei hauptamtlichen Politikern aller Couleur. Wenn jetzt jemand 10, 12 oder mehr Jahre hauptamtlich Politiker war und der verliert sein Mandat aufgrund einer Wahlniederlage, ja, was ist mit dem? Welchen Beruf kann der ergreifen? Also das sind menschlich betrachtet natürlich schon schwierige Entscheidungen und Fragen, aber die Gemeinschaft muss das lösen. Wenn ich in einer Gruppe eine Gemeinschaftspflege, Kameradschaft, dann wird sich eine Lösung finden lassen und dann muss nicht in der Öffentlichkeit Schmutzwäsche gewaschen werden.
Je nach Wahlergebnis stellt sich die Frage nach geeigneter Positionierung. Welche Szenarien können sich ergeben und wie hat man sich zu verhalten?
Ja, ich habe hier verschiedene typische und mögliche Szenarien zusammengestellt. Gehen wir vom Szenario 1 aus. Es gibt eine absolute Mehrheit im Gemeinderat und unsere Partei ist eine kleine Minderheitenfraktion, die auch nicht im Gemeindevorstand vertreten ist. Das ist für die handelnden Personen dieser kleinen Minderheitenfraktion unter Umständen frustrierend. Als Minderheitspartei gegen einen übermächtigen Bürgermeister ist wenig Gestaltungsspielraum. Es kann sein, dass einzelne Mandatare resignieren und sagen, das hat eh keinen Sinn, der Bürgermeister mit seiner Partei macht eh, was er will. Das ist natürlich kein professioneller Zugang. Das ist regelrecht Verrat an den eigenen Wählern. In dieser Position gibt es für mich nur einen Auftrag, eine sehr klare Opposition darzustellen, dem Bürgermeister, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, aufdeckerisch zu arbeiten, die Kontrollpartei. Das ist eine sinnvolle Positionierung, auch wenn ich in einer absoluten Minderheitensituation bin. Selbst wenn ich nur einen einzigen Gemeinderat habe, ja, der kann seine Minderheitenrechte in Anspruch nehmen, der kann möglicherweise Obmann des Prüfungsausschusses werden und hat damit Einblick in die Finanzgebarung. Und hier wünsche ich mir eine lebendige, aktive Oppositionsarbeit. Das zweite Szenario kann in der Praxis so ausschauen: Es gibt keine absolute Mehrheit, aber unsere Partei ist nach wie vor eine kleine Minderheitenfraktion und hat keinen Sitz im Gemeindevorstand oder Stadtsenat. Hier gibt es Überlegungen, einerseits seitens der Bürgermeisterfraktion, aber auch seitens der Minderheitenvertreter, in eine Koalition zu gehen. Man könnte sich so als Zünglein an der Waage andienen, könnte vielleicht einen Gemeindevorstandssitz herausschinden oder sonstige Privilegien. Ich warne davor. Wenn sich eine kleine Fraktion dem Bürgermeister andient, um Mehrheitsbeschaffer zu spielen, dann ist die Gefahr ganz groß, dass die eigenen Positionen verraten werden. Wir sind verkauft, wir sind von der Mehrheitsfraktion abhängig. Wer sagt denn, dass die nicht nach einem Jahr auf diese Vereinbarung vergessen und dann wieder Politik machen, wie sie wollen? Sie haben in der konstituierenden Sitzung eine Mehrheit erreicht und können sich aber dann auch mit anderen Parteien arrangieren. Die Verlockung ist gegeben, das gebe ich zu, aber hier ist meine Empfehlung, bleibt in der Opposition. Ein anderes Szenario ist wieder, wir haben keine Fraktion, die eine absolute Mehrheit hat, aber unsere Partei ist jetzt neben anderen Parteien auch im Gemeindevorstand bzw. im Stadtrat, Stadtsenat vertreten. Hier ist natürlich die Überlegung berechtigt, ein Arbeitsübereinkommen mit der Bürgermeisterpartei einzugehen. Hier haben wir die Chance, nachdem wir im Stadtrat ein Ressort haben oder mehrere Ressorts, dass wir die Handschrift unserer eigenen Partei in die Gemeindepolitik einbringen können. Allerdings, Koalitionen ergeben immer große Gefahren und speziell für den Juniorpartner. Das zeigt die Geschichte auch auf Bundes- oder Landesebenen. Die Gefahr, dass der Juniorpartner zwar die negativen Beschlüsse mittragen muss, die positiven Veränderungen aber gerne der Bürgermeister auf seine Fahnen heftet, das ist klar. Und hier muss man das wirklich genau überlegen. Kann man sinnvolle Übereinkommen mit der Mehrheitspartei treffen, um die eigenen Positionen glaubwürdig durchzubringen? Wenn das nicht der Fall ist, rate ich auch hier, in der Opposition bleiben. Wir dürfen unsere Positionen, unsere Standpunkte nicht verraten. Der Wähler wird es bitter bestrafen, spätestens bei der nächsten Wahl. Auch das hat die Geschichte auf verschiedenen Ebenen der Politik bereits gezeigt. Und das letzte Szenario: Unsere Partei befindet sich in einer Mehrheitssituation und stellt im Idealfall auch den Bürgermeister. Auch das gibt es natürlich für jede Partei, die in Österreich vertreten ist. Als Mehrheits- und Bürgermeisterpartei versuche ich natürlich, einen fixen Koalitionspartner zu finden. In der Mehrheit ist die Koalition für die stärkere Partei. Und wenn sich Parteien finden lassen, die den Weg dann mit uns gemeinsam gehen, sollen sie es tun. Die riskieren, aufgerieben zu werden, die riskieren, ihre Positionen verraten zu müssen. Uns passiert es nicht. Regieren als Seniorpartner in einer Koalition ist sicher angenehmer, aber es ist natürlich auch denkbar, gerade auf kommunaler Ebene, und ich persönlich finde, das hat einen großen Charme, ich habe das selbst als Kommunalpolitiker in der Vergangenheit erlebt, ein freies Spiel der Kräfte. Was spricht dagegen? Angenommen, in einem Gemeinderat sind 3 oder 4 Parteien vertreten und jeweils 2 Fraktionen können eine Mehrheit gewinnen. Freies Spiel der Kräfte heißt, der Bürgermeister sucht sich zu jedem Thema jeweils einen Abstimmungspartner, mit dem er die Themen durchbringen kann. Das ist demokratiepolitisch, finde ich, extrem sympathisch, weil alle Parteien müssen einen gewissen Stil in der Zusammenarbeit bewahren. Man muss im Gespräch bleiben, man kann nicht drüber fahren und es können in der Praxis attraktive Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Ich war in meiner Jugend Vizebürgermeister in einer österreichischen Kleinstadt. Wir hatten genauso eine Konstellation. 3 Parteien waren im Gemeinderat drinnen und jeweils 2 Parteien haben eine Mehrheit geschafft. Das war, finde ich, eine Sternstunde der kommunalen Demokratie.
Das nächste Thema, das ich ansprechen möchte, wären Schulungen. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es und wem stehen sie zur Verfügung?
Jedem neu gewählten Mandatar empfehle ich ganz dringend, das Schulungsangebot seiner jeweiligen Partei in Anspruch zu nehmen. Die meisten Menschen, die einen zivilen Beruf haben, haben ja die Ausbildung nicht in der Kommunalpolitik. Das beginnt einmal bei der Gemeindeordnung. Ich muss mich mit der Gemeindeordnung, mit dem Prozedere, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut machen. Die Mitglieder im Prüfungsausschuss, denen eine besondere Bedeutung zukommt, die müssen sich informieren. Raumordnung, Bauordnung, Rechnungsabschluss, die kommunale Finanzgebarung ist ein ganz ein komplexer Bereich, den niemand, der aus der Privatwirtschaft beispielsweise kommt, am Anfang durchschauen kann. Hier gilt es, Schulungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Ja, bis hin zum Thema Rhetorik, Kommunikation, Pressearbeit, Herausgeben eigener Zeitungen. Hier gibt es ein breites Spektrum von Schulungsmöglichkeiten, die nur genützt werden müssen.
Wir haben jetzt sehr viel über die unterschiedlichsten Szenarien bei Wahlen gehört, über Positionierungen und Schulungen. Um das Kapitel abzuschließen, stellt sich mir jetzt noch die Frage nach den Grundsätzen für eine erfolgreiche Ortsgruppe und Fraktionsarbeit.
Dieses Thema betrachte ich wieder aus dem Blickwinkel einer Oppositionspartei. Gerade für Oppositionsparteien ist der erste Erfolgsgrundsatz die Geschlossenheit. Kein Wähler will es, dass die eigene Partei streitet in der Öffentlichkeit. Intern kann diskutiert werden. In der Fraktionssitzung, im Ortsparteivorstand kann man kontroversiell diskutieren. Aber sobald wir in die Öffentlichkeit gehen, müssen wir Geschlossenheit zeigen. Das ist auch eine Frage von demokratiepolitischem Verständnis. Wenn es beispielsweise innerhalb einer Fraktion eine Abstimmung gibt zu einem Sachthema, ich kann mich mit meinen Standpunkten nicht durchsetzen, ja, dann sehe ich das als Zeichen von Demokratieverständnis, wenn ich diesen Mehrheitsbeschluss meiner Fraktionskollegen nach außen hin mittrage. Da gibt es viele Mandatare, die das in der Praxis leider nicht so sehen, die dann sagen, ja, wir haben keinen Clubzwang, ich stimme ab, wie ich will. Das Bild in der Öffentlichkeit ist natürlich fatal, wenn gerade eine kleine Minderheitenfraktion dann auch noch uneinheitlich nach außen hin auftritt. Die zweite große Forderung, speziell für Oppositionsparteien und speziell auf kommunaler Ebene, ist die Differenzierung vom politischen Mitbewerb. Auf kommunaler Ebene finden in den österreichischen Gemeindestuben, ja, ich schätze 95% aller Abstimmungen, einstimmig statt. Das sind Themen Wasserversorgung, Straßenbeleuchtung, Kindergarten, Schulwesen. Da gibt es ganz selten kontroversielle Standpunkte und ganz, ganz häufig werden diese Beschlüsse einstimmig getroffen. Umso wichtiger ist es für eine Oppositionspartei, ab und zu Positionen zu finden, die von der Bürgermeisterpartei abweichen. Und speziell dann, wenn es um Grundsatzfragen geht, wenn es um Ideologie geht. Auf kommunaler Ebene geht es ja selten um Ideologie. Aber wann dann muss die Oppositionspartei den Mut haben und sagen, bis hierher und nicht weiter, wir stimmen dagegen, wir gehen nicht mit. Genauso, wenn es um Politikerprivilegien geht, irgendwelche Bezüge, Erhöhungen, wenn die in der Gemeinde beschlossen werden können, Fahrtkosten, Entschädigungen, was auch immer. Hier muss die Oppositionspartei auf der Seite der Bürger sein und nicht auf der Seite der Obrigkeit. Und diese Differenzierung ist aus den geschilderten Gründen gar nicht leicht und wir brauchen Leute in der Opposition, die hier sehr standfest und stabil sind. Die dritte Forderung ist eine korrekte Distanz zum politischen Mitbewerb und hier wieder in erster Linie gegenüber der Bürgermeisterpartei. Ein schlauer Bürgermeister wird ja nicht die Oppositionspolitiker ausgrenzen, sondern ein schlauer Politiker versucht, die Oppositionskräfte zu Tode zu umarmen. So nach dem Motto, ja, unsere Opposition im Ort, mit denen kann man gut reden, da kann man zusammenarbeiten, die machen überall mit. Da wurde schon so manchem wackeren Oppositionsgemeinderat die Schneide abgekauft. Die Wähler schätzen es schon, wenn die Leute, die Politiker auf kommunaler Ebene sachlich zusammenarbeiten, konstruktiv für die Gemeinde, wenn sie auch Gesprächskultur pflegen. Je weiter die Politik weg ist, desto härter kann durchaus der Ton sein aus Sicht der Bürger, wenn die Politik näher kommt und Kommunalpolitik ist die nächste Ebene der Politik. Hier soll es friedlicher zugehen, aber dennoch muss ich wissen, wo stehe ich. Und als Oppositionspolitiker darf ich mich nicht, leger formuliert, mit den Mächtigen verhabern, weil sonst bin ich ja verloren und verkauft. Wer soll mich bei der nächsten Wahl wählen, wenn ich mich nicht unterscheide? Und der vierte Anspruch, den ich stelle, gerade wieder an die Oppositionspolitiker, aber letztendlich natürlich an jeden Politiker, das heißt selbst unangreifbar und integer bleiben. Wenn ich als Oppositionspolitiker angreifbar bin, wenn ich Leichen im Keller habe, wenn ich Schulden beim Finanzamt habe, wenn ich illegal eine Reinigungskraft bei mir zu Hause engagiere, wie soll ich dann den Mächtigen auf die Finger klopfen? Wie kann ich Missstände aufdecken, wenn ich selbst angreifbar bin? Hier gilt es, sauber zu bleiben. Ein Oppositionspolitiker darf nie das Gefühl vermitteln, er ist Teil des politischen Establishments, eine Hand wäscht die andere, sondern hier ist eine korrekte, saubere Linie die Überlebensfrage.
Herr Heuritsch, ich bedanke mich für die interessanten Einblicke und freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast.
Vielen Dank.
Sollten Sie sich zu Hause intensiver mit dieser Materie auseinandersetzen wollen, steht Ihnen die Broschüre zum gleichnamigen Thema auf der Webseite des Freiheitlichen Bildungsinstitutes zum Download zur Verfügung.